Sinnplauderei, der unterhaltsame Podcast mit Wirkungskraft für Unternehmerinnen, Unternehmer und alle, die zuhören. Von und mit Nina Hartmann.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sinnplauderei. Schön, dass du dabei bist. In meiner Sinnplauderei unterstütze ich Unternehmerinnen, Unternehmer und alle, die zuhören, im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe. Und ich lade mir gerne Menschen ein, die ich interessant finde, die Interessantes zu berichten haben. Und heute bei mir zu Gast ist Nikolai Sechsauer. Wir haben uns in der Startup-Bubble von Freiburg kennengelernt. Und lieber Nikolai, vielleicht hast du Lust, mal zu erzählen, wie wir beide eigentlich so ein bisschen aneinander gewachsen sind und uns immer wieder begegnen und bereichern. Und ja, ich übergebe dir einfach mal das Wort, lieber Nikolai.
Ja, danke für die Einladung. Und ich würde sagen, es ist echt überraschend, dass wir zusammengefunden haben, weil wir kommen ja eigentlich aus ganz unterschiedlichen Bubblen. Du, würde ich jetzt sagen, aus der Familienunternehmensbubble, ich jetzt eher aus der Startup-Bubble, die ja schon ganz unterschiedliche Leute anzieht. Und wir haben uns ja getroffen bei einem Event von euch, wo es um Business Angels ging, um weibliche Investorinnen. Und ich war es nämlich gar nicht gewöhnt, dass da Investorinnen ein Event organisieren. Das war was echt Besonderes, ja. Und seitdem sind wir Verbündete, würde ich sagen.
Ja, wunderbar. Ja, wir sind ganz eng verbündet mit der gemeinsamen Mission, für mehr Vielfalt in den Startups zu sorgen. Und es war ein Gemeinschaftsevent von meinem Familienunternehmen Südwärts zusammen mit dem Verband Deutscher Unternehmerinnen, damals noch mit diesem Namen, jetzt heißt es ja Verband der Unternehmerinnen in Deutschland, und von Encourage Ventures. Und das war eine Gemeinschaftsveranstaltung. Und da warst du dabei und wir haben damals noch überlegt, wollen wir eigentlich nur Frauen im Publikum haben, das weiß ich noch. Dann hat die Hanna Böhme gefragt, ob du nicht auch kommen darfst. Und dann haben wir so überlegt, wollen wir jetzt da Männer dabei haben oder nicht? Und dann haben wir gedacht, ja klar wollen wir da Männer dabei haben. Ja, und haben dann auch aktiv Männer angesprochen, gesagt, ja klar kann der Nikolai Sechsauer kommen. Wir haben uns ja damals noch nicht gekannt. Und ja, das war echt großartig. Dein Post danach in LinkedIn hat mich sehr bewegt. Und so begegnen wir uns immer wieder und ich lese auch gerne, was du machst. Und vielleicht willst du mal erzählen, was hat dich denn so beeindruckt und wie erlebst du das sonst?
Meinst du jetzt bei dem Event? Weil das wie es ja kam, was ich ja als allererstes gedacht habe, wow, diese Atmosphäre, die ihr da habt, diese sehr positive, diese sehr offene, diese sehr aufbauende und mutmachende Atmosphäre, die ihr da alle ausgestrahlt habt an dem Abend, habe ich gesagt, wie wäre es, wenn wir diese zwei Welten mixen? Ich sag mal, die klassischen Business Angels, die ja sehr männerdominiert sind, und jetzt ihr, die ja aus einem Grund euch als Frauen-Business Angel zusammengeschlossen habt. Mein erster Gedanke war, lass ein Event draus machen, lass euch zusammenbringen, lass uns eine Höhle der Löwen gemeinsam machen. Und da war ja dann im letzten Jahr die Chance dazu da, bei unserem großen Capsule Innovation Festival dann alle zusammenzubringen.
Ja, großartig. Und dieses Jahr macht ihr das zweite Mal, gell? Da hast du ja so sehr die Initialzündung auch gemacht und bist da auch mitverantwortlich, hauptverantwortlich. Und erzähl doch mal, was macht ihr beim Capsule Innovation Festival? Was passiert da? Wer soll da hin und wann ist es? Wir können ja gleich mal Werbung machen dafür.
Genau, 26. Juni dieses Jahr auf der Messe Freiburg. Also es wird groß. Wir erwarten 1.000 bis 1.500 Unternehmerinnen und Unternehmer aus Mittelstand, aber auch Startups, von konservativ bis progressiv, von jung bis alt, von außerhalb von unserer Region, ganz Deutschland, bis hier natürlich so die regionalen Vertreter. Und alle haben gemeinsam, dass sie sich für Innovation interessieren, dass sie sich damit beschäftigen wollen, was es so Neues gibt in bestimmten Branchen zu bestimmten Themen. Unsere Themen sind künstliche Intelligenz, MedTech, GreenTech, Metaverse, VR, Robotik, New Work, Social Innovation, also alles, was wir nennen es unter uns auch New Shit. Das, was so der neueste heiße Scheiß ist, den wollen wir nach Freiburg bringen und uns damit beschäftigen. Und ja, Startups sind ja per se New Shit, was sie produzieren. Genau, und da freuen wir uns natürlich, wenn da so viele wie möglich kommen.
Ja, super. Ich war dieses Jahr bei der Heilbronn-Slash, du ja auch, weil wir haben uns dort getroffen, also zufällig gesehen sozusagen. Ja, sehr, sehr schön. Es tut sich einiges in Baden-Württemberg. Also da ist Bewegung drin. Da tut sich was für die Startups. Frage, Nikolai, du kennst ja sehr viele Startups. Wie würdest du einschätzen, wie viele sind, wo sind Frauen mit dem Gründungsteam, was du so erlebst? Und wie läuft es mit den Geldgebern ab? Hast du das Gefühl, dass Frauen anders behandelt werden auf der Gründerinnenseite oder nicht? Hast du da Zugang zu, wie das läuft?
Ja, also am allerbesten ist natürlich, wenn du in der nächsten Podcast-Folge dann genau so eine Gründerin einlädst, die da, ich weiß jetzt gar nicht, ob du schon, da gibt es natürlich Stories, ja, die am besten aus erster Hand erzählt werden. Nee, also ist klar, dass vor allem Investmentbereich, deswegen ist ja nicht ohne Grund, dass ihr jetzt auch Encourage Ventures habt und du da Teil davon bist. Das ist offensichtlich, dass es ja viel, viel mehr Investoren, männliche Investoren als Investorinnen gibt und dass sich das natürlich auch widerspiegelt in den Themen, an was Interesse besteht, weil das Interessante ist ja für die, die jetzt gar nicht so in diesem Business Angel Umfeld drin sind, ist ja immer so dieses, wer ist denn das, was machen die da eigentlich? Das hat ja so was Mysteriöses auch, weil das ja einfach ganz viele Privatmänner sind, die aus Spaß eigentlich, aber natürlich auch mit, weil dann Geld zurückkommen soll, investieren. Aber dieses, ich sage jetzt extra aus Spaß mit dazu, weil das hat ja schon die Komponente, dass es Hochrisiko-Investments sind, wo man an bestimmte Ideen und Menschen glauben muss. Also dieses dran glauben ist ja viel, viel größer als ja bei Banken oder bei Venture Capital Fonds. Das ist ja das Besondere bei Business Angels. Und deswegen ist es ja so sehr getrieben von, dass einzelne Personen mit ihrem privaten Geld dran glauben an jemanden. Und bei diesem dran glauben ist ja klar, dass wenn ich jetzt ein Mann bin und das, glaube ich, wir können niemand ausschließen, wir alle würden in so einer Situation mehr investieren in jemanden, mit dem wir eine Verbindung aufbauen können, wo wir es nachvollziehen können, was da gerade passiert. Und klar, also Beispiele lassen sich da, glaube ich, viele finden.
Hast du viel Kontakt zu männlichen Business Angels, dass du da so ein bisschen reinspürst? In was für Formate investieren die? Oder ist es nicht so das, womit du dich beschäftigst?
Nee, doch, das ist auf jeden Fall Teil von, was ich hier mache. Ich will ja, mein Job ist ja für Gründerinnen und Gründer, Startups hier in Freiburg zu schauen, was brauchen die noch und sie zu unterstützen. Und da ist Business Angel Investment ja eine Komponente von vielen, was Startups so in unterschiedlichen Momenten brauchen können. Und die hier in der Region gibt es wie in vielen Regionen auch Business Angel Verein. Hier sind es die Black Forest Business Angels, die sich regelmäßig treffen, so alle 2 Monate für Pitchabende. Und da bin ich auch regelmäßig dabei. Das ist, wie gesagt, das sind Privatmenschen. Also deswegen ist es ja auch normal, dass es jetzt nicht so in der Öffentlichkeit ist. Und ist es so ein geschützter Raum. Deswegen, ich würde jetzt vor allem auch einladen, ehrlich gesagt, dass sich da auch Gründerinnen bewerben und Teil davon sind. Und ich würde sagen, das ist im Aufbruch auch, dass das ja, ich glaube, die letzten Jahre, dass da so viel drüber gesprochen wird, ist ja auch Teil davon, dass dann doch eine Atmosphäre ist, wo man sich bestärkt fühlen kann, auch als Gründerin dort zu sein, selbst wenn der erste Eindruck tatsächlich manchmal sehr klassisch ist. Ja, das geht mir ja nicht anders. Du hast es, glaube ich, in einem anderen Gespräch oder Vorgespräch auch mal gesagt, dass auch jungen Männern gegenüber oder so, du das auch siehst irgendwie, dass sie nicht ernst genommen werden oder so. Und so ging es mir ja im Berufsleben auch schon manchmal so, ja. Deswegen kann das, glaube ich, jeder nachvollziehen, der das ja auch schon so Situationen erlebt hat. Und ich glaube einfach, wie gesagt, ich bin ja nie in der Rolle gewesen, aber das ist halt nochmal eine Spur härter, wenn eben eine junge Frau dann in einen Raum kommt, wo dann eben ja mehrere ältere Herren sitzen und die ja es gewöhnt sind und ihr ganzes Berufsleben ja drauf trainiert haben, sag ich mal, Leute zu challengen. kritische zu Fragen zu stellen und Leute aus dem Konzept zu bringen. Das ist, glaube ich, der Hauptunterschied, wenn ich jetzt so die Atmosphäre beschreibe, wie ich sie jetzt bei Encourage Ventures bei euch als Investorinnen erlebt habe, dass in den Männerwelten, sag ich mal, manchmal so extra ein hartes Umfeld kreiert wird, um so die Leute aus der Reserve zu locken und zu schauen, was haben die so drauf, sie so richtig nervös zu machen. Und das ist, glaube ich, der Unterschied gewesen. Ihr wollt eben so eine mutmachende Atmosphäre schaffen, so dieses an sich glauben und so. Aber da würde ich sagen, beides gehört, glaube ich, mit dazu. Ich meine, das Leben ist ja auch beides. Es gibt halt die harten Momente und es gibt die aufbauenden Momente. Und deswegen glaube ich, das ist ja das, weswegen ich an diese Mischung glaube, ja, weswegen ich glaube, dass alle zusammenfinden müssen. Beides braucht's. Und deswegen glaube ich, würde ich sagen, sollte man da selbstbewusst reingehen und das eben nicht eben nur dann die jungen Männer, die auch so drauf sind, dann da hingehen, sondern dass da alle so selbstbewusst sein können und da reinmarschieren mit ihrer Idee.
Ja, und es ist gar nicht so einfach. Also ich habe da ja viel geforscht, auch was das Thema Frauen und Männer angeht, was das Thema Sozialisierung und Kommunikationsmodelle angeht. Und Frauen sind einfach oft ganz anders gepolt. Also wir werden anders erzogen. Wir sind nicht so wettbewerbsorientiert in unseren Antreibern. Und das Thema, so in den Fokus gestellt zu werden und dann so beschossen zu werden mit Pfeilen oder mit Fragen und mit Hinterfragen und natürlich mit ganz viel Gender Bias, der den Frauen dann auch entgegenkommt. Frauen werden ja auch andere Dinge gefragt als Männer. Und das ist etwas, was natürlich ein Umfeld ist, in dem sich Frauen per se nicht so wohlfühlen. Also es ist etwas, was Frauen nicht so mögen. Und deswegen heißen wir ja auch Encourage Ventures. Also wir wollen ja unterstützen, wir wollen Mut machen, wir wollen Frauen aber auch die Tools an die Hand geben, die sie brauchen, um in das Selbstbewusstsein zu kommen, um vor Männern auch zu pitchen. Weil wir haben halt 97% des Kapitals wird von Männern vergeben in den unterschiedlichsten Ausprägungen. Und das ist natürlich schwierig, gerade als junge Frau, wenn du noch im gebärfähigen Alter bist, ja, und wenn du dann so Männern gegenüber sitzt, die alle möglichen Themen im Kopf haben, aber nicht, dass sie jetzt sagen, dieser Frau vertraue ich jetzt mein Kapital an, die hat eine super Idee. Und das ist schwierig. Und dann erlebe ich auch viele Frauen, die in Impact-Themen unterwegs sind und wir in der deutschen Kultur oft dieses Thema haben, entweder Impact oder Rendite. Und das ist ja eigentlich etwas, was zusammenkommt und durch diese ESG-Faktoren und diese Ansprüche an die Firmen ja auch immer mehr zusammengeführt wird oder auch bei den Kreditvergaben der Banken. Aber früher war das so, dass Frauen mit Impact-Ideen einfach belächelt worden sind. Also ich habe ja da den Begriff Petitesse-Effekt erfunden, dieses ja immer so klein gelächelt werden. Alle Menschen, die mit neuen Ideen kommen und in einem Umfeld sind, wo mehr als 70% einfach so ihren alten Stiefel machen wollen, die werden halt erstmal nicht ernst genommen. Und da geht's halt darum, Mut zu machen, nicht aufzugeben, weiterzumachen. Und ich interviewe immer wieder Gründerinnen, weil du es vorhin angesprochen hast, weil ich diese Geschichten erzählen will. Also weil es mir so wichtig ist, diese Stories in die Welt zu bringen, ja. Aber erzähl du gerne, wie du es erlebst, ja.
Ja, ich wollte jetzt gerade anknüpfen an das, was du sagst, dass es belächelt wird, weil das Verrückte ist doch, wenn du selbstbewusst und kohärent und logisch den noch so größten Bullshit verkaufst, ist in dieser Anfangsphase, wo du gar nicht wissen kannst, weil das, so ehrlich muss man ja sein, ganz am Anfang von den meisten Startup-Ideen, wenn sie nämlich innovativ sind, es sie noch nicht gibt, kannst du noch nicht wissen, wird es tatsächlich rentabel sein. Und ich habe ja jetzt in den letzten Jahren total viele unterschiedliche Gründerinnen und Gründer pitchen sehen in unterschiedlichen Umfeldern, bei Business Angels, aber auch ja bei den Accelerator-Programmen an ganz vielen unterschiedlichen Orten. Und ich würde sagen, es ist also in dieser sehr frühen Phase ist es ja zu 90% das Auftreten. Und das Auftreten jetzt nicht nur der Pitch, sondern auch wie logisch bringst du das rüber, wie plausibel machst du klar, dass du der oder die Richtige bist. Und dieses auf den Putz hauen, diese Verkäufertypen, sag ich mal, das ist schon dann in so manchen Umfeldern eben ja dieses typisch Männliche. Da hast du schon recht. Und ich glaube, die Frage ist ja dann eher, wie kriegt man das hin, das lernen können, in so Umfeldern zu bestehen? Oder was würdest du sagen? Was braucht es dafür? Weil, also vielleicht auch, warum machen wir uns da überhaupt Gedanken drüber? Also ich persönlich, weil ich fühle mich in so Umfeldern auch viel wohler. Also ich mag das, wenn und finde es im Leben sowieso wichtig, dass jeder sein kann, wer er ist und sich mit seinen Stärken einbringt. Und dieses Stärken einbringen bedeutet ja eben, dass wenn es da Leute gibt mit einer guten Idee, und da gibt es halt auch natürlich genauso viele Frauen mit guten Ideen wie Männer, nicht nur irgendwie 1% oder 5%, dass die genauso eben die Chance haben, die Möglichkeit haben, das zu entwickeln. Aber das ist ja, wie gesagt, gar nicht so einfach. Das ist ja ein langer Prozess, da gehört ja ganz viel dazu. Was denkst du, wie man das ändern kann? Oder wie noch mehr Leute, das ist ja die eigentliche Frage, wie noch mehr Leute dort ihre Stärken ausleben können?
Ja, das ist ganz, ganz interessantes Themengebiet. Also ich gebe ja mittlerweile Kurse online, um Frauen zu ermutigen. Also ich weiß gar nicht, ob du das weißt, das habe ich jetzt auch erst im Januar gestartet. Also Sichtbarkeit für Frauen, das Thema Netzwerken für Frauen und das Thema Frau im Business. Das sind jetzt so drei Kurse, die ich im Moment mache, wo ich genau mit diesen Themen mich beschäftige. Dann habe ich ja ein Buch geschrieben, Frauen leuchten, zusammen mit der Miriam Zarte, wo wir auch genau ergründet haben, wie Frauen dazu kommen, so in ihre Stärke und in ihre innere Mitte zu kommen, um dann auch Selbstbewusstsein auszustrahlen, auch im Businessleben auszustrahlen. Und das ist quasi, es geht darum, wirklich so in die eigene Mitte zu kommen und in die eigene Kraft zu kommen und dann aus dieser Kraft heraus zu agieren und zu sprechen und auch dieses Selbstvertrauen damit zu bekommen, um dann auch für die Sache dazustehen. Und dann gibt's natürlich technische Sachen, die du berücksichtigen kannst. Also Frauen haben früher bei den Pitches, das lernen sie bei Encourage Ventures auch toll, die haben halt beim Pitch immer den Nutzen des Unternehmens dargestellt, also den Impact-Gedanken. Aber die Geldgeber, die wollen eigentlich erstmal nur den Nutzen für ihr Geld haben. Also warum wird dieses Unternehmen Erfolg haben? Also das sollte erstmal an erster Stelle stehen, weil die ja dann auch ihr Geld sonst verlieren, was ja auch völlig verständlich ist. Also dass die Frauen erstmal klar machen, wie das Geschäftsmodell, wie der Businessplan aussieht, wie der Business Case aussieht, dass hinten danach auch gutes Geld rauskommt. Und wie du es vorhin schon gesagt hast, ist es natürlich alles wie Lotto spielen. Ja, es ist, du kannst nichts versprechen. Ja, es hat nichts mit Verbindlichkeit zu tun, weil du einfach von so vielen Faktoren abhängst.
Weißt du was, Lotto, Stichwort Lotto spielen, kann es auch sein, dass Männer tendenziell, wir reden ja jetzt tatsächlich doch am Ende auch wieder über Klischees, also wir alle haben ja alle irgendwie und wollen das ja aufsprengen, aber es ist doch schon auffällig, dass eben in dieser sehr frühen, sehr riskanten Phase auch viele Männer sind. Kann es sein, dass Männer lieber Lotto spielen, also dass Frauen tendenziell doch eher auf Nummer sicher gehen und Männer doch diese total gewagten Unternehmungen angehen? Also fällt mir schon manchmal auf, dass es gab schon so das ein oder andere Projekt, wo Frauen so die Initiative hatten und ich dann so gedacht habe, so ey, Mensch, Leute, jetzt macht's doch auch, ja, oder also ja, da gehört es jetzt halt mit dazu, dass man da ins Risiko geht und es dann nicht genauso wie eben dieses jetzt stell dich da vorne hin und nicht irgendwie, also man muss es ja dann auch tun. Kann es sein, dass da was dran ist?
Auf jeden Fall. Ich glaube, dass Männer, also ich bin ja im Voice-Dialog unterwegs und da geht es darum, dass der Mensch im Laufe seines Lebens verschiedene Teilselbste ausprägt und viele und manche Selbste so in den Vordergrund bringt und auch so denkt, das bin ich. Also das ist sozusagen ein Hauptselbst, mit dem wir identifiziert sind. Und Männer sind sehr oft mit Macht und Erfolg und Wettbewerb identifiziert. Und Frauen nicht. Und dieses Wettbewerb, dieser Nervenkitzel, auch dieses Highspeed, ja, Autorennen und was auch immer, ja, das ist halt etwas, was den Männern eher in ihrer Sozialisierung, was sie mehr prägt als Frauen. Frauen sind eher vorsichtiger, riskieren nicht so viel mit ihrem Geld. Es gibt ja auch viel mehr Männer, die über das Geld verfügen wie Frauen. Und da gibt's natürlich insgesamt auch mehr Männer, die überhaupt die Möglichkeiten haben, als Business Angels unterwegs zu sein. Und dieser hohe Risikobereich, der ist schon noch mehr Männerdomäne, passt vielleicht auch mehr ins männliche ja ins männliche Geschlecht. Aber das ist ja das, wo wir bei Encourage Ventures komplett mithalten, mitgehen, ja?
Ihr sprengt das jetzt auf, ja?
Ja, weil wir haben tolle Frauen, wir haben mega tolle Corporate-Frauen. Also ich unterscheide ja immer die Corporate-Frauen und die Familienunternehmer-Frauen oder wir sind so der typische Mittelstand. Für mich ist das auch schwer, so Hochrisikokapital zu vergeben. Also weil es einfach überhaupt nicht meinem Naturell entspricht. Ich bin aufgewachsen in einem Familienunternehmen, wo wir das ganze Geld immer wieder ins Unternehmen reingesteckt haben und alles Geld, was erwirtschaftet worden ist, soll später mal an die Kinder gehen. Das heißt, du hast kein Spielgeld, mit dem du jetzt da einfach mal so rumexperimentierst und ist ja auch egal oder so, ja? Weil wir sind ja nicht im Monopoly, sondern das ist ja wirklich alles für die Familie eigentlich. Während die Corporate Ladies, die haben ja dann teilweise hohe Abfindungen gekriegt und die oder haben sehr große Gehälter und die haben halt für sich definiert, naja, so einen gewissen Prozentsatz von meinem Gehalt, da gehe ich jetzt da in diese Ecke rein. Und letztendlich ist es so, und davon bin ich auch total überzeugt, weil ich bin ja in meinen Startups sehr aktiv. Also das heißt, es ist ja nicht so, dass ich da Geld reingebe und dann so 5 Jahre später mal guck, was ist damit passiert. Sondern ich habe ja bei meinen Startups gefühlt ja am Anfang wöchentlich Kontakt. Ich habe die sehr unterstützt. Ich habe mein Netzwerk reingebracht. Ich habe neue Investoren reingebracht. Ich habe mich da sehr gekümmert, weil ich glaube, und davon bin ich fest überzeugt, es ist ja nicht so, dass ein Unternehmen, also dass du an etwas glaubst und dann klappt's oder nicht, sondern wenn du ein guter Business Angel bist, dann klappt es halt auch, weil du dort Business Angel bist. Also das ist quasi diese Smart Money, ja, wo wir dann nicht nur Geld reinbringen, sondern halt auch wirklich viel Input geben. Also ich bin ja Rechtsanwältin und bei uns im Familienunternehmen habe ich immer die Rechtsabteilung geleitet. Das heißt, die können mir alle Verträge schicken, ich gucke da drauf, ich gebe denen Feedback. Ich sage immer, ich hafte nicht dafür, ja, ich mache das ja so, aber Ich kann euch ein Feedback geben, ich kann euch die Vertriebsverträge machen, ich kann euch den Business Case durchdenken, ich bin im Datenschutzrecht fit, ich kann euch den Datenschutz Case mit durchspielen, so Sachen, ja. Und das ist etwas, was
denen... Hast du eine super Werbung als Business Angel gemacht?
Ja, ich mache im Moment die ich noch habe, die da versuche ich halt, dass sie weiterkommen. Es war ja in 23 echt furchtbar. 23 sind die ja gestorben, wie die fliegen, die Startups. Das war irre. Venture Capital hat den Sack zugemacht. Ja, die Zinsen sind hochgegangen und du hast gemerkt, da geht nichts mehr. Ja, und mit den Business Angels kommst du halt nur über die ersten Runden und dann brauchst du halt das große Geld. Und wenn das große Geld nicht mitzieht, dann bist du echt blöd dran. Ja, und da habe ich auch ein paar verloren und das tut dann schon auch weh. Ja. Und deswegen gucke ich jetzt erstmal mit denen, die ich noch habe, dass ich die sozusagen, dass die überleben und wir da vorwärts kommen. Ja, aber vom Prinzip her ist es das, wie ich ein Business Angel definiere. Jemanden, der halt nicht nur Geld gibt, sondern sozusagen fürs Unternehmen mitbrennt, ja, mitzieht. Und das sind so die ersten Runden, wo es mal um den Anfang geht, ja. Und ich persönlich, ich meine, da haben wir beide ja auch schon mal drüber gesprochen, ich frage mich, ob ich in dieser Startup-Welt überhaupt richtig bin, weil das ja so schon so ein bisschen strange ist. Ja, die kommen da, die haften gar nicht selber, die Gründerinnen und Gründer, nur mit ihrer Zeit eigentlich. Dann kommt, sammeln sie so das Geld ein und dann machen sie so super und manche zahlen sich dann gleich dicke Gehälter aus. Und dann am Schluss sagen sie so, ja, tut mir leid, wir machen jetzt das nächste Startup, tschüss, und hier machen wir einen Sack zu. Und dann wird Insolvenz angemeldet und da denke ich so, hä, das ist doch nicht, wie ich aufgewachsen bin. Im Mittelstand, da, weißt du, da haftest du mit Haus und Hof, da gibst du alles, da lässt du niemals deine Mitarbeitenden oder so einfach in der Luft hängen, sondern da versuchst du wirklich alles zu geben. Und das ist die Kultur. Und deswegen passe ich auch vor allem zu denen Startups, die mehr so in diese Richtung unterwegs sind. Und es sind auch oft die gemischten Teams, weil du hast dieses Risikothema und dieses Wettbewerbsthema hast du ja bei den Männern nicht nur auf der Business Angel Seite, sondern du hast es ja auch auf der Gründerseite. Und ich investiere halt am liebsten in gemischte Teams, weil die Frauen auch nicht so dieses, jetzt machen wir die Frau hübsch und verkaufen das Ding wieder, sondern die wollen halt wirklich auch, dass das Unternehmen performt, weil die ja an die Sache auch glauben. Und das hat so einen ganz anderen nachhaltigen Charakter, der mehr meinem Naturell entspricht.
Ich finde es ja so lustig, dass wenn ich dir da zuhöre, ich kann das so gut nachvollziehen, obwohl ich eben aus einem komplett anderen Umfeld komme, also wirklich mit Familienunternehmen so gut wie nichts am Hut habe. Es sei denn jetzt natürlich, ich als Teil der Wirtschaftsförderung, natürlich die Wirtschaftsförderung für alle Unternehmen hier, da ist aber jetzt von dem, wie ich aufgewachsen bin und von dem, worin ich gearbeitet habe, ja jetzt nämlich vor allem mit Startups in den letzten Jahren, das ja eine ganz andere Welt ist. Aber so wie du das jetzt gerade beschrieben hast, wenn das so läuft, ist es natürlich befremdlich. Ich würde sagen, da hat sich ja in den letzten Jahren, ist ja die Welt noch mal schneller geworden, und das merkt man insbesondere bei Startups, dass diese Zyklen, wo viel Geld mit sehr, sehr viel Geld Dinge riskiert und versucht werden, groß zu machen. Also schau dir allein das KI-Umfeld an. Da sind wir ja, kriegen das ja gar nicht so sehr mit, wie das jetzt in China und in den USA oder so läuft im Silicon Valley. Allein schau dir das Freiburger Startup Black Forest Labs an, die ja jetzt die weltbeste KI-Bildgenerierung aktuell bieten. Die sind jetzt einfach innerhalb von Monaten, ja, also die sind im letzten August zum ersten Mal in der Öffentlichkeit überhaupt aufgetaucht, dann in allen Medien gewesen und jetzt nur dann 4, 5 Monate später, nächste Investorenrunde, und wird angekündigt, sie sind Unicorn. Also das muss man sich ja mal vorstellen, wie krass dieser Zyklus ist. Aber genauso krass kann es ja sein, dass sie die neuen Superstars sind und bleiben und noch größer werden und was im wahrsten Sinne des Wortes Weltbewegendes kreieren. Oder es sich dann halt mit der Zeit rausstellt, hey, sie werden doch überholt oder passt nicht. Und genauso schnell ist wieder der Zyklus, so wie du es eigentlich gerade beschrieben hast. Ja, ciao, alles für die Katz sozusagen oder Geld futsch. Das ist natürlich was, was sich jetzt gerade so, glaube ich, in den letzten Jahren so nochmal so rasant verändert hat oder was einfach rasanter geworden ist.
Ja, ich glaube, dass gerade im KI-Umfeld, da geht es halt auch immer darum, wer ist der Erste, also wer hat die Nase vorn, weil die verschiedenen Teams alle an den gleichen Themen arbeiten. Das heißt, du musst gucken, dass du mit viel Geld dir das Wissen einkaufst und die Manpower, damit du das Ding nach vorne kriegst. Und das ist natürlich sehr riskant. Und das erinnert mich so ein bisschen an dieses Thema mit dem Tulpenwahn. Ich weiß nicht, ob du das mal mitgekriegt hast mit der Geschichte, wo man dann für Tulpenzwiebeln irgendwie so viel Geld wie für ein Einfamilienhaus bezahlt hat. Und irgendwie ist es für mich schon so wie so ein Matrix-Gefühl, wie wenn du so die Welten verschiebst, weißt du, weil du quasi in ein Unternehmen so viel Geld pumpst, was noch nicht mal ein Produkt hat, was funktioniert. Also weißt du, was so, wo du so als Mittelstand kriegst du, wenn du dein Unternehmen verkaufst, ja, nicht mehr so 1, 2, 3, 4 Millionen mal einfach so, hast aber schon 30 Jahre Lieferantenbeziehungen, Geschäftsbeziehungen, Produkte, hast vielleicht Patente und alles aufgebaut. Und so ein Startup kommt um die Ecke, hat eine Idee, hat überhaupt keinen Plan, ob die Idee funktioniert und wird dann mit 5 Millionen bewertet, wo ich so denke, so, okay, ich verstehe es nicht. Man kann da mitmachen, ja, weil man kann damit gutes Geld verdienen oder gutes Geld verbrennen, aber es ist schon strange für jemanden, der aus meiner Welt kommt, ja.
Ja, und jetzt hier schaut dieses Beispiel Black Forest Labs, ein Unicorn, ja, 1.000 Millionen, ja, eine
Wahnsinn.
Milliarde Bewertung, und das sind ja, die sind ja 20 Leute oder so und haben hier ihre Bude hier in der Freiburger Innenstadt. Das ist, also das kann ich mir schon vorstellen, dass, also ich meine, geht mir ja auch so. Und klar, das jetzt nochmal, wenn ich mir vorstelle, wie bei euch im Unternehmen gewirtschaftet wird, klar, kann ich mir das nochmal mehr vorstellen, dass das befremdlich ist. Aber umso besser, dass du da jetzt in jeglicher Hinsicht so Grenzensprengerin bist und also Bubble überschreitend. Das, was ich ja auch als Teil von meinem Job begreife, ich glaube, deswegen sind wir ja hier Verbündete auch, dass jeder hier so, wir haben das, deswegen führen wir ja auch so ein Gespräch wie dieses und unterhalten uns da ja auch angeregt drüber. Was gibt es eigentlich so für Gemeinsamkeiten? Wo hat man auch gemeinsame Anliegen? Und will man, selbst wenn man eigentlich aus ganz unterschiedlichen Welten kommt, nicht doch dasselbe erreichen und sollte mal was gemeinsam machen? So wie wir am Ende dann dieses Event gemeinsam gemacht haben. Und ja, dass es dann doch in die richtige Richtung geht. Weißt du, was mir jetzt noch was eingefallen übrigens zu unserem Ursprungsthema mit diesem Männer-Frauen-Thema und dem Umfeld, wer fühlt sich wo wohl und wer kann was voneinander lernen? Wir hatten ja vorhin das, dass ich gesagt habe, es geht ja in erster Linie darum, dieses selbstbewusst auftreten, wenn ich jetzt zum Beispiel an Pitches oder so denke, sich da nicht unterbuttern lassen und so weiter. Und dieses, dass man dass an der Stelle jetzt Frauen das lernen können. Umgekehrt, ich finde ja, das ist ja das, was ich ja so mag, jeder hat ja was zu lernen immer im Leben. Ja? Man kann ja immer von anderen Menschen was mitnehmen. Und ich finde umgekehrt, von dem typischen Weiblichen kann man ja nämlich auch was lernen, ja? Also die, wie hast du sie vorhin beschrieben, die auf Wettbewerb getrimmten Männer, die gerne Auto fahren, klingt jetzt wieder so klischeehaft, aber ist ja was dran, wie wir es ja jetzt auch gerade beschrieben haben. Und weißt du, was ein zentrales Schlüsselerlebnis in meinem Leben war, wo mir das aufgefallen ist, wo ich gedacht habe, nee, lass es anders machen. Und zwar in meiner Jugend war ich hier in Freiburg ehrenamtlicher Krisenbegleiter bei einer Organisation, die heißt U25, wo Jugendliche anonym schreiben können, die Suizidgedanken haben. Und das Verrückte jetzt daran ist, ich war zwar der einzige Mann oder der einzige männliche Berater von, was weiß ich, 15 Beraterinnen zu dem Zeitpunkt und habe immer die Männer bekommen oder die Jungs, die geschrieben haben. Das waren aber viel, viel weniger Jungs als Mädels, die eben geschrieben haben und Hilfe gesucht haben. Am Ende aber, die sich umgebracht haben, das muss man ja wirklich so hart sagen, sind viel mehr Männer. Also viel mehr Männer, es ist tatsächlich tödlich an der Stelle, muss man ja sagen. Dieses, wo es jetzt schon so klingt, oh je, Krisenberatung und ja, dann ist ja da sind da so viele Frauen, die mit einem quatschen und so. Nee, an der Stelle sich Hilfe suchen, ist einfach lebensrettend. Und das war so ein Moment, wo ich dann, weil wenn man dann da ja drüber spricht oder so, dann kommt es dann so oft zu diese tatsächlich hier zu dann die wieder diese Klischee-weibliche Ecke, in die ich mich nämlich nicht reindrängen lassen werde, weil ich sag, das kann doch nicht sein. Also, dass das hier jetzt so, das ist doch nicht der wünschenswerte Zustand, dass dann eben Jungs oder Männer dann eben, weil das dann irgendwie uncool ist oder zu emotional, dann sich nicht Hilfe suchen? Oder wie würdest du das beschreiben? Was denkst du darüber?
Ich glaube, dass es sogar noch schlimmer geworden ist, dass mehr junge Menschen Hilfe brauchen jetzt mittlerweile, weil sie sehr vereinsamen und auch viele Themen haben mit dem Social Media, mit dem Mobbing und so. Aber vom Geschlechtsspezifischen her, ich glaube, dass Frauen so sozialisiert sind, dass sie mehr sprechen, also dass sie nicht so das Heldenhafte in sich, dass es nicht so gefordert wird.
Das in sich reinfressen.
Ja, dieses so, der deutsche Indianer kennt keinen Schmerz, weißt du, dieses, wie man so die Jungs früher erzogen hat. Ich glaube, dass es schon sich verändert hat, aber.
Und das ist sehr anerzogen, finde ich übrigens, weil bei anderen Sachen kann man jetzt sagen, oh, da ist jetzt noch Testosteron im Spiel und dann irgendwie so, dass man Risiko und so, keine Ahnung, ja, vielleicht ja schon, aber ich finde bei diesem das in sich reinfressen, da würde ich jetzt echt so von meiner Menschenerfahrung sagen, das ist doch gleich verteilt, dieses Persönlichkeitsding, ob jetzt jemand was mehr in sich reinfrisst oder nicht, es sei denn eben dieses Anerzogene, ein Indianer kennt keinen Schmerz, dass das tatsächlich, das fällt mir auch auf jetzt, wenn ich Freunde sehe, die jetzt kleine Kinder haben und es da dann manchmal so miterlebe, dass das ja doch schon auch immer noch so ist, dass man so aufwächst. Also das, glaube ich, haben wir auch alle miterlebt, oder?
Ich glaube, dass es auch immer noch ist und es ist ja auch menschlich, ja, weil was mir immer so auffällt, ist, wenn ein Kind geboren ist, die erste Frage ist immer, ist es ein Junge oder ein Mädchen? Dabei ist es ja eigentlich völlig wurscht. Und danach richten sich alle Geschenke. Und quasi die Prägung des Kleinkinds von der Farbe des Stramplers über den Baukasten oder die Barbie-Puppe entscheidet sich komplett das Spielumgebungsfeld und auch, wie Eltern mit ihren Kindern umgehen. Also Mädchen werden mehr geschont von Vätern oft und Jungs mehr herausgefordert. Und das ist quasi dieses Wettbewerb Vater-Sohn. Also ich habe mal neulich mit einem Mitarbeiter von uns gestanden und der hat gesagt, also einer der schlimmsten Momente in seinem Leben war, als sein Sohn gegen ihn im Tennis gewonnen hat. Dann habe ich so gedacht, jetzt muss ich erst mal im Kopf resetten, weißt du? Das war so, jetzt bin ich alt und jetzt ist mein Sohn besser als ich, weißt du? Der hätte niemals gesagt, der schlimmste Moment in meinem Leben ist, als meine Tochter gegen mich im Tennis gewonnen hat, weißt du? Und es ist einfach, diese Prägungen, die sind einfach da. Ja. Und ich meine, ich merke das ja, wir haben ja Nepomuk's Kinderwelt, den Indoor-Spielplatz. Und ich habe so viele Schülerinnen und Schüler, ja, keine Ahnung, 100 oder so, seit wir da aufgemacht haben, die wechseln ja immer mal und so weiter. Die Mädchen können alle, wissen alle, wie man eine Geschirrspülmaschine einräumt, wie man einen Tisch abwischt, wie man in der Küche den Salat zubereitet und. Und bei den Jungs ist das oft nicht so. Und es ist ja gleiche Generation, gleiches Alter. Und es ist ein Riesenunterschied. Und dann denke ich, ja, wer wird zu Hause der Mama helfen, den Tisch zu decken und die Geschirrspülmaschine einzuräumen? Doch noch mehr die Mädchen. Also nicht bei mir im Haushalt, ja, aber wirklich bei den anderen zu Hause, da ist es noch so. Und da werden halt andere Maßstäbe gesetzt. Und die Jungs, die müssen dann mit dem Vater mit dem Mountainbike in den Wald und dann wird so gesagt, hey, hier nicht schlapp machen und so. Weißt du, und das ist dieses Anpushen, was den Jungs vielleicht auch das Leben nicht einfacher macht, aber das fördert ihren Überlebensinstinkt dann vielleicht an so einem Pitchabend.
Ja, den Wettbewerbsinstinkt. War tatsächlich, jetzt wo du das, finde ich lustig, weil tatsächlich, das war bei mir auch so, habe ich jetzt, mein Vater hat mir neulich einen langen Brief geschrieben über Kindheits- und Jugenderinnerungen so über mich und habe ich mich, da stand auch mit drin, ich kann mich noch genau erinnern, dass ich war manchmal mit ihm, er ist immer joggen gegangen und ich bin dann als Kind manchmal mit dem Fahrrad mitgefahren. Und dann war der große Moment, das hat er auch über Jahre dann gesagt, irgendwann wirst du mich überholen. Mhm. Und dann bin ich irgendwann, habe ich angefangen auch mit zu joggen und irgendwann war der Moment da, wo ich ihn überhole. Aber tatsächlich, da habe ich wirklich das Gefühl, dass es nicht der schlimmste Moment im Leben von meinem Vater war, sondern
es gibt Schlimmeres, gell?
Aber das ja. Ist, stimmt, das, wie du es gerade sagst, da habe ich auch noch gar nie drüber nachgedacht, dass das natürlich nochmal so den Wettbewerb, diesen Wettbewerbsgedanken und da drin so ein Spiel sehen und sich so anzustacheln im positiven Sinne ja dann auch.
Das ja, weil es fördert natürlich. Und du siehst den Wettbewerb im Vater und im Sohn. Weißt du, der Vater lebt ja diesen Wettbewerbsgedanken wahrscheinlich auch auf der Arbeit, indem er guckt, dass er vielleicht aufsteigt und so weiter. Ja, dieses Thema Statussymbole, das ganze Thema vertikale Kommunikation. Und das ist etwas, was den Männern immanent ist, was ihnen beigebracht wird. Es ist nichts Genetisches, glaube ich. Es hat, glaube ich, nur bedingt mit dem Hormonellen zu tun, sondern es ist einfach auch viel Erziehungspädagogik. Und solange das so läuft, solange werden es Mädchen immer schwieriger haben, sich durchzusetzen oder sie müssen eine andere Art finden, sich durchzusetzen. Ich versuche ja die Frauen auch darin zu bestärken, in ihrer Weiblichkeit auch sich durchzusetzen. Also nicht jetzt zu versuchen, genauso gut zu sein wie die Männer, weil wir werden dann in diesem Vergleich ja immer den Kürzeren ziehen. Sondern es geht darum, das, was Frauen in ihrer Stärke ausmacht, nämlich dieses zum Beispiel an alles denken, die Metaebene einnehmen, dieses Empathische, was viele Frauen auch durch ihre Sozialisierung haben und den eben diesen großen Blick, dass das reinkommt. Und ich glaube, dass diese Komponente Mann-Frau in den gemischten Teams das auch unterstützt und fördert. Und dass auch gemischte Teams im Cap-Table genauso unterstützen, weil du dann auch wieder diese verschiedenen Perspektiven hast, die dann auch wieder das Unternehmen weiterbringen.
Ja, voll. Und dann eben, dass es auch jetzt am Ende dann eben nicht um Mann, Frau geht, sondern um jeder bringt seine Stärken ein.
Ja, und du hast ja auch fachliche Stärken. Jeder hat ja ein anderes Umfeld und ein anderes Netzwerk und einen anderen Marktzugang. Ja, da wird ja auch viel geguckt. Aber Nicola, jetzt eine Frage. Jetzt haben wir so viel geredet, was du machst. Erzähl mal ganz kurz deinen Pitch. Wer bezahlt dich eigentlich dafür, dass du die Startups so toll unterstützt? Und wenn jetzt hier Startups zuhören, für wen bist du zuständig sozusagen? Wer kann sich an dich wenden?
Das ist eigentlich jetzt mein Pitch, oder? Also ich bin Nicola Sechsauer, arbeite für die Wirtschaftsförderung Freiburg. In lang gesagt Freiburg Wirtschaft, Touristik und Messe GmbH. Da ist ein Teil davon eben die Wirtschaftsförderung und ich eben betreue Innovationen und Startups. Und mein Ziel ist es, dass eben die Startups in Freiburg ein Zuhause haben und die richtigen Netzwerke, die richtigen Beratungsunterstützung, die richtigen Räume finden. Und ja, da kann ich startinsland.de empfehlen als Webseite, da haben wir alles. Gerne auch auf LinkedIn folgen. Da posten wir auch Events. Es gibt ja wahnsinnig viel einfach, was passiert. In den letzten Jahren sind in Freiburg auch so viele Akteure hinzugekommen. Es gibt eigentlich für jeden etwas, kann man sagen, von jetzt den Green Tech Startups, den Smart Green Accelerator. Wir haben den Arise Accelerator mit für mehr so Medizin, smarte Lösungen, das Uni-Gründungsbüro. Also es gibt ganz viele Anlaufstellen, und wenn ihr da durch den Dschungel noch Fragen habt, wie ihr da zum Ziel kommt, könnt ihr mich auch gerne anrufen.
Ja, also man findet dich auch auf LinkedIn. Also wer Lust hat, kann sich mit dir oder mit mir per LinkedIn vernetzen. Und wer Fragen zu Startups hat, kann eine Private Note schicken oder eben auf der Webseite gucken und deine E-Mail rausgucken, oder?
Auf jeden Fall. Man kann mir schreiben, man kann anrufen. Ich habe ein paar Gespräche pro Woche tatsächlich mit Gründerinnen und Gründern, die anrufen. Ganz unterschiedliche Hintergründe. Und dann, ja, reden wir erstmal kurz drüber, worum es geht. Und dann gibt's Es gab es noch nie, dass ich ein Gespräch hatte, wo ich nicht mindestens einen Kontakt vermittelt habe.
Schön.
Meistens sind es mehrere. Also so viel auch zu Freiburg, weil man ja dann auch immer wieder sagt, hey, nee, was hat denn das hier zu bieten, was auch Startups anbetrifft? Da geht man doch nach Berlin oder nach München. Also ist natürlich super, Berlin und München, das sind ja so die herausragenden Startup-Städte in Deutschland. Aber es gibt ein Umfeld hier, es gibt viele Verbündete hier.
Das ist cool. Und das heißt, das Startup muss seinen Sitz im Freiburger Stadtgrenzen haben, oder wie ist da der Radius?
Nee, alles, was auf Freiburg einzahlt. Also, weil deine Frage ja vorhin war, wer bezahlt mich eigentlich? Das ist am Ende die Stadt Freiburg, deswegen ist es für Freiburg, aber da denken wir natürlich die Region auch mit.
Mhm. Ja, cool. Nee, super. Dann würde ich auch sagen, wir gehen so langsam auf den Ende des Podcasts zu. Yes. Gibt es irgendwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne noch mitgeben wolltest, so als Tipp, wenn sie Lust haben, ins Unternehmertum einzusteigen oder in die Start-up-Welt?
Ich würde sagen, sich von deiner Energie hier, Nina, die du versprühst, anstecken lassen, einfach machen. ja, und mit... Ja, hier das, worüber wir ja gesprochen haben. Ich glaube, wenn man jetzt allein hier bei uns zuhört, dann wird man ja ein Faible dafür haben, dieses Grenzen sprengen, Grenzen überschreiten. Raus aus der Bubble, rein in die Zukunft, heißt ja auch unser Motto beim Capsule Innovation Festival. Das ist vielleicht ein guter Schlussappell. Karten kaufen, jetzt gibt es noch Early Bird Tickets für den 26.06. auf der Messe Freiburg, wo ganz viele Leute wie wir unterwegs sind. Von den gestandenen Industrieunternehmern bis zu den Startups hier aus Freiburg oder auch aus anderen Städten. Da setzen wir dann das Gespräch fort über diese und ganz viele andere spannende Themen, die mit Innovation zu tun haben.
Ja, cool. Dann würde ich sagen, schick mir mal die ganzen Links, dann kann ich die unten in die Shownotes packen. Dann können die sich da direkt unter dem Podcast anmelden. Ich würde jetzt eine kurze Werbung einblenden und dann noch ein Fazit aus unserem Podcast ziehen.
Jetzt kommt Werbung.
Mein neuer Online-Kurs Frau im Business ist fertig und ich würde mich riesig freuen, wenn du teilnimmst. An zwei Live-Abenden erzähle ich dir, ob es überhaupt noch eine Rolle spielt, dass wir als Frauen im Business unterwegs sind, wie wir uns als Frauen erfolgreich behaupten, was wir anziehen, wie wir sprechen, wie wir präsentieren und vieles mehr. Ich freue mich schon auf euch. Die Kurse finden statt. Ende Februar und Anfang März, zwei Montagabende, 17.30 Uhr bis 19 Uhr und kosten 190 Euro brutto. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mitmacht. Bis dann! Ja, vielen Dank, dass du bis zum Schluss hier dabei geblieben bist und uns zugehört hast. Sehr, sehr inspirierend, Nikolai Sechsauer, der sich auch für weiblich mitgeführte Startups besonders einsetzt und auch genauso wie ich Lust hat, diese verschiedenen Bubbles zusammenzubringen, den Mittelstand und die Start-up-Welt. Denn viele mittelständische Unternehmen können von den Ideen der Start-ups profitieren. Sie können auch in Startups investieren und damit Produkte und Ideen fördern, die ihre Produkte und ihr Geschäftsmodell unterstützen oder aber auch ihre Kunden unterstützen. Und das ist etwas, was der Mittelstand noch meiner Meinung nach viel zu wenig macht und da auch viel mehr Ideen vielleicht einbringen kann. Wer Lust hat, da mehr zu erfahren, der kann auf der Webseite gucken oder den Nikolai direkt ansprechen. Und dann würde ich mal sagen, wir wollen alle dran arbeiten, dass unser Wirtschaftsstandort Deutschland erhalten bleibt, dass wir die Innovationskraft weiter ausbauen, dass wir ein starkes Europa mitgestalten. Und ich denke, jeder macht das auf seine Weise. Und wenn wir alle zusammenarbeiten, statt immer nur gegeneinander, wie das leider ab und zu auch passiert, dann kommen wir am allerweitesten. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe und Gute. Tschüss. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch auf meinen anderen Kanälen vorbeiseht. Ihr findet meinen Blog auf meiner Webseite www.sinnplauderei.de. Ihr findet mich unter dem Stichwort Sinnplauderei auf YouTube, Facebook und Instagram mit täglichen Reels und Shorts und Kurzfilmen und Beiträgen. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Reinstöbern.